HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Europaparlament versenkt. Schlechter Rat kann teuer werden.
Das Personalpaket für die Spitze der Europäischen Union steht und ist in Teilen ja sogar schon umgesetzt worden. Und zwar heute mit der Wahl des Präsidenten des Europaparlaments. Die ersten Vorschläge für den Kommissionspräsidenten, vor allem die Ideen des Europaparlaments, der größten Fraktionen dort, die waren mal am Widerstand der osteuropäischen Visegrad-Staaten, mal am französischen Staatspräsidenten gescheitert. Und der scheint sich am Ende durchgesetzt zu haben. Osteuropa dagegen ist in der neuen EU-Führung kaum bis überhaupt nicht vertreten. Aus Brüssel berichtet Malte Pieper.
Künftig wird es fast wieder so sein wie früher. Osterweiterung hin oder her, die EU fest in den Händen Westeuropas. Die Kommissionspräsidentin mit Ursula von der Leyen, wohl eine Deutsche, der Ratspräsident ein Belgier, der Außenbeauftragte ein Spanier und die Europäische Zentralbank führt künftig wohl eine Französin. Ja, räumt als erster Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Nachfrage des MDR ein. Dieses Tableau an Namen, das stehe nicht unbedingt für die Zukunft Europas.
Écoutez, d'abord. Ça n'est pas l'intégralité des noms qui feront l'Europe de demain.
Aber schränkt Frankreichs Präsident Macron gleich auch wieder ein, gab es denn bislang vollkommene Ausgeglichenheit? Mit Donald Tusk stand zwar ein Pole dem Europäischen Rat vor, also der Versammlung der Staats- und Regierungschefs, darüber hinaus.
Kommen wir doch aus einem System, in dem sowohl die Europäische Zentralbank als auch das Europaparlament sowie die Außenbeauftragte vom Süden gestellt wurden, genauer gesagt von Italien. Ich denke, man sollte gar nicht erst versuchen, eine perfekte Konstellation hinzubekommen. Man muss einfach um die Schwächen wissen.
Nicht groß anders formuliert es die Kanzlerin. Wenn es schon nicht für die erste Reihe reicht, dann wenigstens für die zweite. So kann man Angela Merkel verstehen. Man habe im Kreis der Staats- und Regierungschefs ausdrücklich dieses Manko angesprochen.
Es ist ja auch der Wunsch geäußert, das obliegt natürlich dann der zukünftigen Präsidentschaft in der Kommission, dass auch ein Osteuropäer unter die Vizepräsidenten kommt. Wir haben herausgehobene Vizepräsidenten sozusagen empfohlen.
Und da solle eben neben dem Niederländer Frans Timmermans und der Dänin Margarete Vestager auch mindestens ein Kandidat der Beitrittsländer berücksichtigt werden. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Schließlich verlässt mit dem Ratspräsidenten Donald Tusk Ende November ein Pole, die vorderste Reihe der EU. Nicht wenige Beobachter sprechen von einem Bumerang-Effekt, einem Bumerang, den die Osteuropäer selbst losgeworfen haben und der sie dann selbst wieder getroffen hat. Einen Tag lang konzentrierten sich nämlich die Vertreter der sogenannten Visegrad-Staaten darauf, alles gegen Frans Timmermans zu setzen, der mit seinem Eintreten für den Rechtsstaat nicht nur in Warschau und Budapest als rotes Tuch gilt. Nachdem der Niederländer schließlich verhindert war, das Veto also zog, war dann aber kaum noch Verhandlungsmasse vorhanden. Und so musste Tschechiens Premier Andrej Babiš zum Beispiel schließlich einräumen, Ursula von der Leyen, die Deutsche, die sei doch eine gute Wahl.
Samozřejmě zná Českou republiku, zná ten region.
Sie kennt Tschechien, sie kennt die Region und selbstverständlich ist sie für uns eine wesentlich bessere Wahl als Herr Timmermans.
Alle Staaten, bis auf Deutschland, stimmten schließlich für das Personalpaket für Ursula von der Leyen an der Spitze. Wenn auch, und das ist Frankreichs Präsident Macron wichtig, unter einer Prämisse. Ich kenne die Schwachpunkte, betont Macron, und ich will wachsam sein, denn ich sehe es eigentlich genauso wie Sie. Alle Regionen Europas sollten vertreten sein.
En tout cas, je porterai cette voix aussi, j'y serai vigilant, parce que comme vous, je pense qu'il faut que toutes les régions de l'Europe soient incluses.
Über die ziemlich unerwartete Nominierung von Ursula von der Leyen von der CDU für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin sind Europaabgeordnete empört. Ob Wählerinnen und Wähler sich jetzt veralbert vorkommen, kann man nur vermuten, angesichts der Tatsache, dass andere gewählt werden, als ihnen als Spitzenkandidaten präsentiert worden sind. Doch an diesem Schaden trägt auch das Europaparlament selbst seinen Anteil, findet unser europapolitischer Korrespondent Samuel Jakisch.
HR-Info. Kommentar.
Das Europaparlament wollte ausschließlich einen Spitzenkandidaten der Europawahl akzeptieren für den höchsten Job der EU, also entweder Manfred Weber, Frans Timmermans oder Margarete Vestager. Mit dieser Bedingung hat sich das Parlament aber zu weit aus dem Fenster gelehnt, denn die europäischen Verträge geben diese Einschränkung nicht her. Der Vertrag von Lissabon regelt klar, die Staats- und Regierungschefs einigen sich frei auf eine Kandidatin, das Wahlergebnis sollen sie dabei so wörtlich berücksichtigen. Das hat der Rat getan, sogar einstimmig. Das Parlament kann diese Kandidatin nun bestätigen. bestätigen oder eben nicht. Dann muss ein neuer Vorschlag her. So sind die Spielregeln. Keiner der Spitzenkandidaten hatte jemals eine politische Mehrheit. Und sie zu beschaffen, hat das Parlament versäumt. Hätten die europäischen Parteien nach der Wahl und vor dem Gipfel ihr kleines Karo überwunden und sich auf einen Kandidaten vorab geeinigt, dann wäre dem Rat kaum etwas übrig geblieben, als diese Person auch zu nominieren. Das Ende der Spitzenkandidaten kann man bedauern. Aber dass diese Entscheidung undemokratisch sei, lasse ich nicht gelten. Denn die Spitzenkandidaten waren selbst nie Ausdruck von Demokratie. Das ist ein Märchen aus dem Parlament. Auf meinem Wahlzettel stand Franz Timmermans jedenfalls nicht drauf. Und ich als Wähler hatte auch keinen Einfluss auf seine Nominierung. Wäre das der Fall gewesen, dann hätten wir gemeinsam bestimmt geeignetere Spitzenkandidaten gefunden, als die nun gescheiterten. Weber, Timmermans und Co. kannte bis zur Wahl kaum jemand in Deutschland und Europa. Die wenigsten Menschen haben ihre Wahlentscheidung tatsächlich von diesen Personen abhängig gemacht. Das behauptet das Parlament zwar gern, aber es ist demoskopisch nicht wahr. Und wo wir gerade bei den EU-Verträgen waren, die Kommissionspräsidentin ist Brüssels wichtigster Posten, aber nach den Verträgen ausdrücklich nicht demokratisch legitimiert. Uns Bürger vertritt das Parlament, unsere Nationalstaaten der Rat. Die Kommission soll das Interesse der gesamten EU verfolgen. Neutral, überparteilich und gerade nicht als Zankapfel politischer Parteien und Regierungen. Ja, dieser Vorsatz ist naiv, aber so haben es die Gründer der EU nun mal gemeint. Das Image der EU bei ihren Bürgern hatte die Europawahl gerade erst aufpoliert. Nun ist schon wieder der erste dicke Kratzer drin. Verantwortlich dafür ist aber nicht allein der Rat mit seinen Hinterzimmern, sondern auch das Parlament hat kräftig dazu beigetragen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Europaparlament versenkt. Schlechter Rat kann teuer werden.
Keiner der Spitzenkandidaten, die bei den Wählern um Stimmen geworben hatten, wird EU-Kommissionspräsident. Einer der Verlierer, Manfred Weber, soll wenigstens nach der Hälfte der Legislaturperiode Parlamentspräsident werden. In der ersten Hälfte wird es nach den Wünschen der Staats- und Regierungschefs der italienische Sozialdemokrat Sassoli. Ich habe heute Nachmittag mit Sven Giegold darüber gesprochen. Er ist Europaabgeordneter der Grünen. Wir haben ihn in Straßburg erreicht, wo das Parlament tagt. Das Parlament ist düpiert worden und folgt doch devot den Wünschen der Staats- und Regierungschefs. Würden Sie dieser Beschreibung zustimmen?
Ich muss sagen, im Wesentlichen ist das Bild richtig. Allerdings haben wir heute mit einer grünen Gegenkandidatin einen Achtungserfolg errungen, weil sie hat viel mehr Stimmen bekommen als unsere eigene Fraktion. Und im ersten Wahlgang ist der Kandidat zum Parlamentspräsidenten des Rates durchgefallen. Das bedeutet, das Parlament in der Mehrheit war nicht bereit, einfach dieses Paket zu schlucken. Das ist auch richtig, denn das kann ja nicht richtig sein, dass nach einer Europawahl mit höherer Wahlbeteiligung das Ergebnis weniger Demokratie in Europa ist. Und das Ergebnis heute war auch ein Warnsignal für Ursula von der Leyen, denn sie braucht am Ende eine absolute Mehrheit. Und die gab es heute durch die Koalition der den Deal tragenden Parteien nicht.
Ihre Prognose, wird denn Ursula von der Leyen von diesem Parlament gewählt werden? Also hat das Parlament da letztlich an seiner Niederlage mitgearbeitet und wird das weiter tun?
Ich glaube, das wird sehr schwer für sie, denn sie hat viele hier nicht überzeugt. Und der Versuch, dass die proeuropäischen Kräfte unter Beachtung der Ergebnisse des Wahlkampfes und der Wählerinnen und Wählerwillens hier zu einem Ergebnis kommen, wurde ja vom Rat jetzt torpediert. Dazu muss man sagen, Frau von der Leyen hat sich im Wahlkampf nicht vorgestellt. Sie ist europaweit für die Bürgerinnen und Bürger weitgehend unbekannt und hat im Bundestag einen Untersuchungsausschuss gegen sich am Laufen. Das ist nun kein Qualifikationsausweis für europäisches Engagement.
Wäre es für das Parlament nicht gut gewesen, wäre das Parlament nicht gut beraten gewesen, sich frühzeitig auf Margrethe Vestager zu einigen als Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin? Gegen sie hätte etwa ein Macron nichts gehabt und ihr Können hat sie doch unter Beweis gestellt.
Ja, wir hatten auch als Grüne Sympathien für Frau Vestager. Allerdings kommt es nicht auf die Person alleine an. Es kommt auf die Inhalte an. Und wir haben im Parlament an einem Koalitionsvereinbarung gearbeitet, die dafür gesorgt hätte, dass Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt, Bürgerrechte in Europa und Handlungsfähigkeit Europas vorne angestellt worden werden. Und dieser Vertrag hing bis zuletzt zum Beispiel waren Christdemokraten nicht bereit, wirklich konsequenten Klimaschutz nach vorne zu stellen. Da haben wir bis zuletzt gerungen. Und ohne einen solchen inhaltlichen Rahmen machen auch Stimmen für eine Kommissionspräsidentin keinen Sinn. Denn es geht ja nicht um, wer bekommt welchen Posten, sondern es geht darum, dass die großen Probleme Europas angegangen werden, insbesondere auch die der ökologischen Innovation.
Herr Giegold, das Parlament ist ja über die Jahre hinweg doch stärker geworden und wollte nun dauerhaft ein System der Spitzenkandidaten etablieren, die also von den großen Fraktionen ins Rennen geschickt werden, bei den Wählern um Stimmen werben. Das wurde auch so angegangen. Jetzt aber haben die Spitzenkandidaten das Nachsehen, wenn es um den künftigen EU-Kommissionspräsidenten geht. Wie sehr ist das Parlament hier zurückgeworfen worden?
Absolut. Der Rat hat das Parlament geschwächt. Und Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale sind scheinbar bereit, das hinzunehmen. Sie haben auch jeweils ihren Anteil an dem ganzen Scheitern, denn die Sozialdemokraten und Liberalen haben Herrn Weber kategorisch ausgeschlossen. Umgekehrt haben die Christdemokraten gesagt, unter den Spitzenkandidaten muss es Herr Weber sein. Erst auf letzten Metern wurde dann Offenheit für Herrn Timmermans signalisiert, was wiederum von Staatschefs verhindert wurde, mit der grotesken Begründung ihn abgelehnt haben, er habe zu viel für die Rechtsstaatlichkeit getan. Also mit diesen parteipolitisch motivierten Manövern ist das Parlament jetzt geschwächt. Das ist nicht im Interesse der Bürger. Wir Grünen haben das ganz bewusst nicht gemacht. Wir haben unsere Zustimmung allein an Inhalten orientiert. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass zumindest dieser Schaden behoben wird und für die Zukunft transnationale Listen und europäische Spitzenkandidaten vom Rat der Mitgliedsländer klar zugestanden werden, damit für die nächste Wahl ein so unwürdiges Verfahren vermieden wird.
Herr Giegold, das ist vielleicht ein Nebenschauplatz jetzt an diesem Tag, aber wie beurteilen Sie das, dass genau an einem solchen Tag heute die Nachricht kommt, dass die EU-Kommission im Schuldenstreit mit Italien auf die Einleitung eines Strafverfahrens verzichtet?
Das Vorgehen gegenüber Italien, man muss sagen auch in der Vergangenheit gegenüber Frankreich, war immer von zweierlei Maß geprägt. Also die Regeln wurden nicht konsequent angewendet. Das sehe ich sehr kritisch, weil der Euro braucht die Anwendung klarer Regeln. Andererseits sind diese Regeln nicht besonders schlau. Die sind selbst reformbedürftig. Diese Reform wird auch kommen. Zum Beispiel, wenn ein Land im Abschwung ist, gibt es nicht genug Spielraum, um weiterhin zu investieren. Und wenn ein Land gut dasteht, gibt es keine ausreichend strengen Auflagen, tatsächlich die Schulden abzubauen. Also da braucht es dringend eine Reform der Schulden- und Defizitregeln. Aber hier steht die Europäische Kommission in einem echten Dilemma. Denn wenn sie die Daumenschrauben wirklich scharf stellt, fördert das in Italien die rechtsradikale Lega und auch antieuropäische Kräfte. Da sieht man die Schwächen eines noch nicht vollendeten Einigungswerks. Für den Euro ist das natürlich ein schlechtes Omen.
Seit heute dürfte es womöglich bei vielen Wählern vorbei sein mit der Begeisterung für Europa. Statt auf die eigenen Kandidaten zu setzen, folgt das Parlament den Vorschlägen der Staats- und Regierungschefs und hat den Italiener David Maria Sassoli zum Parlamentspräsident gewählt. Dann wird wohl demnächst auch Verteidigungsministerin von der Leyen von der CDU EU-Kommissionspräsidentin, eine Frau an der Spitze der EU, die von keinem Wähler gewählt worden ist, sich niemandem als solche vorgestellt hat. Wie kommt das an bei einem, der eine europafreundliche Bürgerbewegung ins Leben gerufen hat? Das wollten wir wissen, nämlich beim Frankfurter Rechtsanwalt Daniel Röder, der Pulse of Europe gegründet hat. Und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, wie er den heutigen Tag erlebt, was er da empfunden hat.
Man muss ja schon ein paar Tage zurückgehen oder fast schon Wochen. Das war ja wirklich ein ziemliches Geschachere um diese Posten. Und in der Tat muss ich sagen, ja, ich bin frustriert und würde mit Ihnen jetzt auch lieber darüber sprechen, ob Erik Durm der Richtige für die Frankfurter Eintracht ist. Denn mich stimmt das sehr traurig und ich sehe das schon, dieses ganze Geschachere und auch die Tatsache, dass keiner der beiden Spitzenkandidaten mehr ernsthaft zur Diskussion stand als einen großen Verlust für die europäische Demokratie an.
Hätten denn die Abgeordneten heute im Europaparlament auf stur stellen sollen und sagen sollen, also mit den Vorschlägen können wir gar nicht arbeiten, wir wollen uns hier durchsetzen, wäre da eine Blockade das Richtige gewesen?
Ja, das ist die Frage. Die Europäische Union ist ja ohnehin, wie wir alle wissen, geschwächt und steht vor großen Aufgaben. Wir haben das Nord-Süd-Gefälle, wir haben das Ost-West-Gefälle. Das hat sich ja jetzt bei der Personaldiskussion auch wieder ein bisschen gezeigt, dass also insbesondere die Visegrad-Staaten kein Interesse daran hatten, Weber oder auch Timmermans zum Präsidenten zu wählen. Und was wir am wenigsten gebrauchen können im Moment, ist noch eine Institutionenstreitigkeit zwischen Parlament und Rat. Aber ich weiß nicht, ob es auch gut ist, dann jetzt wieder so diese Harmoniesoße dahin zu gießen. Ich glaube, dass viele Parlamentarier das mit großem Frust begleitet haben. Und da gab es ja auch verschiedene Äußerungen dazu, dass man zu dem Beschluss, der ja vor den Wahlen gefasst worden ist, dass man zu dem Spitzenkandidatensystem steht. Ich glaube nicht, dass das Thema in diesem Sinne schon zu Ende ist, dass da jetzt alle ihren Frieden damit gemacht haben.
Nun ist da eine große Diskussion schon vor Jahren entbrannt. Brauchen wir eigentlich mehr Europa? Und was bedeutet mehr Europa? Mehr Bürokratie, mehr Vorschriften oder einfach mehr Demokratie? Ist das Ganze nicht einfach wirklich die Kunst des Machbaren? Müssen wir uns mit weniger begnügen, was Demokratie in Europa angeht?
Also eins ist mal klar, ja, Europa oder die Europäische Union kann man wirklich nicht vergleichen mit einem Staat. Entweder wir gehen jetzt den nächsten Schritt und sagen, wir machen sowas wie die Vereinigten Staaten von Europa und dann haben wir eine Grundlage, die staatsrechtlich eine ganz andere ist. Oder wir bleiben bei dem Modell und können dann nicht den gleichen Maßstab an demokratische Regeln stellen wie an die, die wir im Nationalstaat haben. Und trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, wenn Bürger ein Parlament wählen und davon ausgehen, dass über einen, naja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger offiziellen Mechanismus dieses Spitzenkandidatenmodells dann auch einer dieser beiden Kandidaten Kommissionspräsident wird. Wenn er das nicht wird, dann glaube ich, entsteht eine große Enttäuschung, zumindest bei denen, die das überhaupt wahrgenommen haben, und Frustration, und ob die Europa mit der gleichen Begeisterung in Zukunft auch sehen werden oder ob dieses Vorurteil Hinterzimmerdiplomatie, die machen sowieso, was sie wollen, es ist intransparent, nicht viel mehr gestärkt wird. Ich glaube, Letzteres ist der Fall und das ist sehr, sehr schade.
Müssten sich die europäischen Bürger, die Wählerinnen und Wähler jetzt mehr Stimme verschaffen, mehr Gehör verschaffen in Europa, beziehungsweise bei den nationalen Regierungen, nach dem Motto, das haben wir uns so nicht vorgestellt und wir wollen das Europaparlament stärken, das sich offenbar nicht selbst stärken kann?
Absolut. Also das sehe ich genau, wie Sie es beschrieben haben. Wir müssen wirklich an diesem Defizit arbeiten, dass es keine europäische Perspektive gibt. Jede Nation kocht mehr oder weniger ihr eigenes Süppchen. So kann man Europa nicht zukunftsfähig machen. Wir müssen diese europäische Brille aufziehen und ja, wir müssen das Europaparlament stärken. Leider geht das formal nur mit einer Vertragsänderung. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir darauf hinwirken müssen, dass das Europaparlament mehr Rechte bekommt und dass solche Bruchstellen, die im Vertrag sind, also auf der einen Seite der Europäische Rat, auf der anderen Seite das Parlament und der Mechanismus, wie dann am Ende tatsächlich die Spitzenpositionen vergeben werden, bleibt unklar. Das muss geändert werden, sonst funktioniert es auf Dauer nicht. Das Problem allein, wir brauchen Einstimmigkeit und die sehe ich im Moment nicht.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.